Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wie Sie hören, heute in etwas anderer Qualität, weil wir technische Probleme hatten. Bitte entschuldigen Sie die Verzögerung. Deutschlands vergessene Kinder, die Arche, neue Hoffnung für Kinder. Das ist das Thema heute, das wir in unserer Sendung haben. Und ich begrüße ganz herzlich Pastor Bernd Segelkow. Guten Tag.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Pastor Segelkow. Es tut uns leid. Kommt selten vor, aber es kommt eben vor.
Kein Problem.
Herr Segelkow, Sie sind von Hause aus Kaufmann und haben dann eine theologische Ausbildung gemacht, sind jetzt evangelischer Pastor und haben das Kinderhilfsprojekt Die Arche ins Leben gerufen. Die Arche wurde wann, die gibt es in Berlin und in Hamburg. Wann wurde denn die Arche gegründet?
Meine Familie und ich, wir sind 1992 aus dem Schwarzwald nach Berlin gezogen, um die Arche zu gründen, die dann 1995 in Berlin gegründet worden ist.
Und wie gesagt, die gibt es in Hamburg und Berlin und in Berlin an zwei Standorten, nämlich einmal in Heilersdorf und einmal in Friedrichshain. Wie viele Mitarbeiter, haupt- und ehrenamtlich, hat die Arche denn heute?
Die Arche hat mittlerweile auch eine Dependance in München, die schon seit einem Jahr besteht. Damit gibt es vier Standorte. Das heißt, wir haben in diesen vier Standorten 62 angestellte Mitarbeiter, 60 Ehrenamtliche und etwa 20 Praktikanten. Also eine ganze Vielzahl von Menschen, die für die Arche arbeiten.
Das sind wirklich viele Menschen und Sie und Ihre Familie haben die Arche gegründet. Warum würde denn in Deutschland ein Hilfsprojekt für Kinder gegründet? Was war Ihre Motivation?
Also ich selber bin in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Meine Mutter hat die Familie verlassen, als ich 6 Jahre alt war. Ich bin in Hamburg, St. Pauli groß geworden und mein Vater, der mit seiner Firma Konkurs gegangen ist, war sehr überschuldet. Und meine Großmutter, die dann auch noch in unserem Leben eine Rolle spielte, war sehr schwer krebskrank. Und aufgrund dessen gab es bei uns in der Familie wenig Beziehung. Und mein größter Wunsch war immer, ich wollte Orchesterdirigent werden, aber uns fehlte das Geld dafür. Und irgendwann als 15-Jähriger lernte ich in meiner Heimatstadt Hamburg auf St. Pauli die Halsarmee kennen, die mich kostenlos in Musik unterrichtete. Und als 16-Jähriger fragte mich der Jugendpastor, ob ich wüsste, dass es jemanden gibt, der mich liebt. Aber da ich von Kirche und Gott wenig Ahnung hatte, wusste ich nicht, dass er von Gott sprach. Aber mir war klar, das war der Schlüssel für meine Probleme, dass es nämlich wenig Liebe in meinem Leben gab. Und an diesem Abend habe ich mich entschieden, Christ zu werden. Und für mich war damals klar, dass ich hauptsächlich daran arbeiten möchte, dass Kinder nicht das erleben müssen, was ich als Kind erlebt habe. Und daraus ist dann später die Arche entstanden.
Wie ist denn, ich frage einfach mal, wie ist denn die Arche nun ganz konkret entstanden? Was haben Sie getan, ganz konkret, um dieses Projekt ins Leben zu rufen?
Also uns war am Anfang nicht wichtig, ob wir eine große Organisation waren oder eine kleine Organisation, sondern uns war wichtig, dass wir jedes einzelne Kind wirklich ganz individuell erreichen können. Ich bin damals auf die Spielplätze gegangen, habe mit den Kindern Ball gespielt, habe die ersten Kontakte zu den Kindern gemacht. Wir haben immer mehr Kinder entdeckt, die mit 4, 5 Jahren über Stunden alleine sich auf den Spielplätzen aufgehalten haben. Die Eltern hatten scheinbar wenig Interesse oder waren froh, dass ihre Kinder sich auf den Spielplätzen aufhielten. Und dann haben wir durch die Kontakte, also meine Frau und ich, die Kinder zu uns nach Hause eingeladen. Wir haben selber Kinder und dann haben wir mit den Kindern uns beschäftigt, gespielt, haben verschiedene Kurse angeboten und wir fingen damals an, mit so etwa 20 Kindern in unserem eigenen Wohnzimmer sie zu beschäftigen und einfach für sie da zu sein. Und daraus ist heute ein Werk geworden, das sich um 1000 Kinder jeden Tag kümmert.
Jetzt haben wir viel über die Organisation gesprochen. Was aber tut die Arche genau? Wie sieht ihre Arbeit aus?
Also der erste Schwerpunkt unserer Arbeit ist, dass wir eine familiäre Ergänzung sind. Das heißt, in unserer Arbeit spielt zuerst Freundschaft und Liebe, also Beziehung, eine große Rolle. Wir haben viele Kinder, die zu uns kommen, die haben keinen Vater. Die wachsen häufig auf, ohne dass sie auf dem Schoß eines Erwachsenen saßen oder ohne dass sie jemanden in den Arm nahmen. Genommen hat. Und was wir ihnen eben geben, ist Zuwendung, ein Ohr, das ihnen immer zuhört, zu jeder Tag- und Nachtzeit. Und wir geben ihnen auch das Gefühl, dass sie geborgen sind und aufgenommen sind. Das ist so das Wichtigste in unserer Arbeit, neben all den Dingen, die natürlich wesentlich sind. Wir geben Kindern, die sonst aus sozialen Gründen darauf verzichten müssten, jeden Tag ein warmes Mittagessen. Wir helfen im schulischen Bereich mit Nachhilfe und Hausaufgabenhilfe. Wir betreuen die Kinder mit Freizeitangeboten, Sport und Spiel. Wir fördern sie ganz individuell, weil wir möchten, dass die Kinder eben auch ein Standing in unserer Gesellschaft bekommen. Das heißt, wenn sie aus einer sozial schwachen Struktur kommen, haben sie auch wenig Chancen auf Bildung, sie haben wenig Chancen auf einen Ausbildungsplatz und sehr wenig Chancen, aus ihrem Kreislauf rauszukommen. Und diese Chancen räumen wir ihnen wieder ein durch unsere Arbeit. Es ist uns gelungen, allein in den letzten 3 Jahren jedem Schulabgänger in unserer Einrichtung auch einen Ausbildungsplatz zu besorgen.
Sie sind in die Arche in Hellersdorf, ist ja in einer alten Schule untergebracht, nur für die Hörerinnen und Hörer, damit man sich das einfach auch mal ganz bildlich vorstellen kann, in einer alten Schule untergebracht. Und Sie sprachen davon, es gibt jeden Tag auch ein warmes Mittagessen. Essen denn die Kinder nicht zu Hause bei ihren Eltern Mittag?
Wir haben allgemein in Deutschland das Problem, dass sehr viele Kinder schon ungefrühstückt in die Schule gehen und sehr viele Kinder auch auf das Mittagessen verzichten müssen. Alleine in Berlin, wo ja mittlerweile die Ganztagsschule sich immer mehr durchsetzen muss, wurden 40% der Kinder vom Ganztagsmittagessen abgemeldet, weil die Eltern sich das nicht leisten können. Denn ein Hartz-IV-Empfänger bekommt für sein Kind 2,72 Euro pro Tag für das Essen. Das Schulessen alleine kostet im Schnitt zwischen 2 Euro und 2,20 Euro. Und da das Geld sowieso sehr knapp ist, müssen viele Kinder eben aufs Mittagessen verzichten und deswegen kommen so viele zu uns.
Das heißt, die Familien sind auch in materieller Not.
Sie sind in materieller Not, sie sind aber auch in vielen anderen Nöten. Das heißt, in vielen Familien fehlt die Perspektive, da fehlt der Lebensinhalt, da fehlt einfach auch die Kraft für die Kinder.
Genau, darauf werden wir gleich auf jeden Fall noch mal viel intensiver eingehen. Könnten Sie so nett sein, Pfarrer Segeko, und einfach noch mal einen ganz normalen Tag in der Arche schildern? Also, wann wird geöffnet, wie sieht der Tag aus, rein von der Tagesstruktur her?
Morgens um 10 kommen unsere Mitarbeiter ins Haus und haben erstmal eine Teamsitzung, wo sie alle möglichen Dinge besprechen, unter anderem auch die Probleme, die wir am Vortag an einzelnen Kindern entdeckt haben. Dann öffnen wir um 12 Uhr für die Kinder, die dann aus der Schule kommen. Häufig kommen dann Mütter mit kleinen Kindern, die in ihrer Situation überfordert sind. Das heißt, wir haben auch eine Kleinkinderbetreuung ab 0. Also unsere jüngsten Besucher sind gerade mal ein paar Monate alt und die ältesten 20 Jahre. Dann gibt es das Mittagessenangebot, wo man eben zwischen 1:30 und 4:30 zum Essen kommen kann. Währenddem läuft parallel immer schon ein offenes Angebot, wo die Kinder erstmal ankommen, wo sie ihre Schulranzen abstellen können, wo sie dann auch vielleicht mal spielen können, wo sie aber auf jeden Fall einen Ansprechpartner haben, der mit ihnen spricht, der ihnen zuhört, was ja auch ganz wichtig ist. Dann gibt es eben dieses offene Angebot weiter. Das besteht aus Billard, Tischtennis, Kika und vielen Freizeitmöglichkeiten. Parallel dazu können die Kinder ihre Hausaufgaben machen. Und ab 16 Uhr gibt es jeden Tag ein altersspezifisches Angebot, ob das ein Chor ist oder ob das ein Fußball-AG ist oder Volleyball. Oder wir unterhalten uns auch über den christlichen Glauben, obwohl wir in einem Bezirk arbeiten, der zu 95% atheistisch geprägt ist. Aber wir wollen unseren Kindern auch wieder Werte vermitteln. Und dann gibt es eben viele persönliche Gespräche, individuelle Beratungen. Abends dann, wenn die Arche um 18 Uhr zumacht, dann besuchen noch viele unserer Mitarbeiter auch die Familien zu Hause und versuchen dort Not zu lindern oder einfach nur moralische Unterstützung zu geben.
Das ist ein ganz, ganz breites Angebot. Ich stelle jetzt einfach mal die Frage, sollte es nicht so sein, dass in dieser Gesellschaft dieses Angebot eben Schulen und auch Horte, die eben nachmittags die Kinder nach der Schule betreuen, nicht eigentlich erfüllen? Ist das nicht eigentlich auch Sinn und Zweck von Schule teilweise?
Naja, je mehr man an das Konzept der Ganztagsschule denkt, denkt genau. Man natürlich darüber nach, dass man diese Bereiche alle stillt. Wobei wir sind in Deutschland noch lange nicht so weit, dass wir eine funktionierende Infrastruktur haben, dass deutschlandweit diese Ganztagsschulen sich durchsetzen können. Weil dazu muss ja nicht nur die schulische Pädagogik sich durchsetzen, sondern auch die Freizeitpädagogik. Das heißt also, da müssen auch öffentliche Einrichtungen oder auch freie Träger, die den Freizeitbereich sehr professionell ausfüllen, eigentlich mit den Schulen mehr kooperieren, damit den Kindern nicht nur die Bildung vermittelt wird, sondern damit sie auch durch ihr Freizeitverhalten, sag ich mal, mehr integriert werden und das eben besser funktioniert. Da sind wir in Deutschland noch sehr weit von weg.
Die Arche, so wie sie jetzt arbeitet, kostet natürlich auch sehr viel Geld. Die Mitarbeiter müssen bezahlt werden, das Essen muss bezahlt werden, wahrscheinlich auch die ganzen Materialien, die verwendet werden. Wie finanzieren Sie sich denn? Von wem werden Sie unterstützt?
Das ist jedes Jahr für uns eine große Herausforderung und auch eine Frage, die wir uns immer stellen müssen. Wir brauchen für vier Archen pro Jahr 2 Millionen Euro, um jedes Kind auch individuell versorgen zu können und ihnen helfen zu können. Der Staat gibt uns dazu pro Jahr 18.000 Euro. Das sind nicht mal 1% und der Rest muss sich durch Spenden decken. Und das ist eben die große Herausforderung in unserer Arbeit.
Und wie bewältigen Sie diese Arbeit?
Wir sind in den letzten Jahren sehr stark in den Medien präsent gewesen, weil wir als erste deutsche Einrichtung gegen Kinderarmut gekämpft haben. Und dadurch lernen wir immer wieder Menschen kennen, die es dann gilt, so zu überzeugen, dass sie uns regelmäßig oder immer mal wieder mit einer Spende unterstützen, damit wir diese wichtige Arbeit tun können.
Radio Horeb hier mit dem sozialen Brennpunkt. Deutschlands vergessene Kinder, die Arche, das ist heute unser Thema. Mein Name ist Katja Karif und ich bin im Gespräch mit dem Begründer der Arche, Bernd Segelko. Herr Segelko, wir haben schon darüber gesprochen, Armut in Deutschland, besonders wahrscheinlich in den Großstädten, ist einfach kein Randphänomen, sondern breitet sich immer flächendeckender aus. Wie viele Kinder, beispielsweise in Berlin, leben denn in Armut?
Das ist ein riesengroßes Phänomen. Wenn man die Zahlen hört, könnte man eigentlich an Pakistan denken oder an Palästina oder andere Länder. Alleine in Berlin leben 42% der Kinder zwischen 0 und 8 Jahren in Armut. Jedes dritte Kind in Berlin ist arm und in Deutschland ist es jedes sechste Kind deutschlandweit. Das sind 2,6 Millionen Kinder in Armut.
Was bedeutet Armut? Wie wird es definiert?
Also der Gesetzgeber sagt, arm ist derjenige, der mit weniger als 50% des Durchschnittseinkommens auskommen muss. Das Problem ist, dass bei den Kindern natürlich die Kinder immer an den Eltern hängen. Das heißt, die Eltern sind ja damit auch arm und für die Kinder ist natürlich am wenigsten da. Das heißt, da gibt es einen Satz, den zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger bekommen, was früher die Sozialhilfe ausgemacht hat. Allerdings sind die Sätze, dadurch, dass es keine Sonderleistungen mehr gibt, früher gab es da Bekleidungsgeld und Möbelgeld und alles Mögliche noch zusätzlich, diese Sätze sind nur minimal angepasst worden und dadurch fehlt es für die Kinder eben an jeder Ecke und Kante. Und die andere Sache ist, die Lebenshaltungskosten sind in den letzten 5 Jahren so stark gestiegen, aber die Sozialhilfe wurde nie angepasst. Das heißt, dass auch Kinder mit diesen kleinen Sätzen sich nicht mal gesund ernähren können.
Sich nicht gesund ernähren können, das ist eine Realität in diesem Land. Und wie Sie schon gesagt haben, als Hartz IV eingeführt wurde, entfielen eben diese sogenannten einmaligen Beihilfen. Das bedeutet eben, wenn die Waschmaschine kaputt war, dann konnte man damals sagen, meine Waschmaschine ist kaputt und hat einen gewissen Betrag bekommen, um sich eben eine Waschmaschine leisten zu können, eine Familie mit weiß ich nicht wie viel Kindern oder auch wenigen Kindern. Zusätzlich gab es, ich will das nur noch mal verdeutlichen, eben dieses Bekleidungsgeld zweimal im Jahr, einmal im Sommer, einmal im Winter. Und jeder weiß, der kleine Kinder hat, wie schnell Klamotten einfach auch verschleißen, wie schnell die Füße wachsen, wie wichtig gesundes Schuhwerk ist, wie viele gesundheitliche Schäden einfach auch entstehen, wenn man eben in zu kleinen Schuhen rumläuft oder immer nur in Schuhen für 3,99. Das sind alles Folgen. Es gibt ja auch kein Weihnachtsgeld mehr. Es gibt auch kein Geld für den Schulbeginn. Jeder, der Kinder im schulpflichtigen Alter hat, weiß, wie viele Mehrkosten auf einen zukommen. Schulmappe, Stifte, Bücher, alles Mögliche will bezahlt sein. All das muss eben von diesem Hartz-IV-Satz von diesen Menschen bezahlt werden. Herr Segelko, was macht es mit Ihnen, wenn Sie jetzt Politiker hören, die sagen, die Sätze sind total ausreichend, man sollte überhaupt nichts erhöhen und die Leute können alle definitiv, die meisten, einfach nicht mit Geld umgehen und deswegen sollte man ihnen auch nicht mehr in die Hand geben?
Na gut, das war die Politik der letzten Jahre, dass man das einfach ignoriert hat, dass diese Sätze für Kinder überhaupt nicht ausreichen. Mittlerweile ist unsere Politik ja schlauer geworden. Man redet schon dafür, dass jetzt mittlerweile das Geld bei den Kindern ankommen muss. Man überlegt sich, ein kostenloses Mittagessenangebot einzuführen, wobei man in Deutschland natürlich sehr viel diskutiert, bevor man handelt. Man ist sich der Situation bewusst, dass die Sätze für die Kinder nicht ausreichen. aber man macht im Moment noch nichts dagegen. Man überlegt noch und man diskutiert viel darüber. Sie wissen ja, dass es manchmal bis zu einem Jahr dauert, bis ein Gesetz verabschiedet wird und dann die Umsetzung folgt. Aber die Kinder sind natürlich die Leidtragenden. Ich hatte jetzt letzte Woche ein Mädchen in unserer Einrichtung, die hatte einen Anorak. Es ist mittlerweile sehr kalt draußen und es regnet. Und dieser Anorak war wirklich so speckig, da hat man die Puddingflecke drauf gesehen, die waren bestimmt schon ein Jahr alt. Und das war schon so in dem Anorak drin, dass man das nicht mehr rausbekommen hat. Und ich guckte dann das Kind an und fragte sie, sag mal, hast du gar keine andere Jacke? Und dann guckte sie mich ein bisschen verschämt an und sagt, nee, das hat mein Bruder bekleckert und sie wollte das so ein bisschen von sich weisen. Da habe ich gesagt, komm Mädchen, wir gehen mal in unsere Kleiderkammer und dann schenke ich dir eine neue Jacke. Und sie strahlte dann über das ganze Gesicht und war ganz stolz, als ich ihr dann diese Jacke gegeben habe. Und ich dachte dann aber bei mir, wie viel Ausgrenzung muss dieses Mädchen in ihrer Schule erfahren, wenn sie mit so einer dreckigen Jacke in den Unterricht geht? Wie wenig Verständnis gibt es in unserer Gesellschaft auch zu diesem Thema? Und dieses Mädchen hat darunter sicherlich sehr gelitten.
Und das ist ja kein Einzelfall. Also das ist ja das, was Sie gerade gesagt haben, 22% der Kinder in Berlin, jedes sechste in Deutschland. Das heißt einfach Augen aufmachen, es sind nicht nur die Randphänomene, sondern es greift einfach um sich, diese Kinderarmut. Ich habe noch mal eine Frage. Sie sagten, die Politik überlegt jetzt, ein kostenloses Mittagessen zur Verfügung zu stellen. Etwas, was mir da im Kopf rumgeht, wäre Folgendes. Es ist ja so, die Ganztagsschulen gehen bis 16 Uhr, die sollen ausgebaut werden, damit eben alle Kinder gleiche Chancen auf Bildung und so weiter haben. Nun ist es ja aber so, dass nicht alle Menschen, die von Hartz IV leben, nicht in der Lage sind, ihr Kind adäquat zu versorgen, ihm Bildung zu vermitteln oder auch bestimmte Werte zu vermitteln. Was ist denn jetzt mit den Menschen, die sehr wohl und sehr gerne für ihre Kinder sorgen möchten? Und das heißt ja auch, Zeit mit ihnen zu verbringen. Wenn man jetzt aber sozusagen gezwungen ist, weil man es sich nicht mehr leisten kann, für das Kind zu Hause zu sorgen, ihm meinetwegen auch eine Musikstunde zu bezahlen, Musikunterricht zu bezahlen, Sport zu bezahlen, heißt es dann praktisch, dass materiell arme Eltern gezwungen sind, ihre Kinder in Institutionen zu geben, obwohl sie das vielleicht überhaupt nicht wollen, obwohl sie einen Teil der Erziehungsaufgaben sehr wohl gerne selber verrichten möchten?
Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil die Eltern sind natürlich alle sehr individuell und gerade die Eltern, die ihre Kinder am liebsten zu Hause erziehen möchten und ihnen alles geben möchten, aber doch nicht die Rahmenbedingungen haben dafür, die haben natürlich auf jeden Fall das Nachsehen, das ist gar keine Frage. Und das andere Problem sind natürlich die Eltern, die selber aus einer bildungsfernen Schicht kommen, die selber große Schwierigkeiten haben. Und das Problem heute ist ja auch, dass die meisten Kinder in einer sozialen Unterschicht geboren werden und nicht mehr in der Wohlstandsgesellschaft. Und da stimmt die soziale Struktur sowieso meistens nicht. Und dadurch werden die Kinder eben nicht mehr gefördert. In jedem Kind stecken ja Potenziale. Und wenn diese Potenziale nicht geweckt werden und gestärkt werden und unterstützt werden, dann werden die im Keim ersticken. Und dadurch bleiben viele dieser Potenziale auf der Strecke und damit eben auch viele Kinder. Auf der anderen Seite natürlich auch viele Eltern, die sich Mühe geben, die aber irgendwann die Perspektive verlieren und sagen, ich möchte zwar gern, aber ich kann nicht, weil leider hängt in unserem Land doch sehr viel vom Geld.
Ich frage jetzt einfach mal diese Frage. Wie müsste denn dieser Regelsatz für Kinder angehoben werden, damit ein menschenwürdiges Leben in Familien möglich ist?
Also ich denke, dass das nicht unbedingt damit getan ist, irgendwelche Finanzsätze zu erheben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in unserem Land eine Grundsicherung für Kinder haben und dass wir als Politiker und auch als Volk wieder sehen, wie wichtig Kinder für unser Land sind. Sie sind die Zukunft der Gesellschaft. Und wenn wir in sie investieren, kommt die Investition garantiert auch wieder zurück. Wenn wir nicht investieren, natürlich auch. Also ich denke, dass es wichtig wäre, dass das Schulessen in den Schulen kostenlos ist. Das ist ja nicht die Idee der Politik. Die hatten wir schon vor vielen Jahren. Da hat man uns allerdings gesagt, dass wir dumm sind. Wer soll denn das bezahlen? Heute kommt man dahin, um sich das zu überlegen. Die Bildung darf natürlich kein Geld kosten. Was glauben Sie, wie viel Geld wir allein in diesem Jahr nach den Sommerferien ausgegeben haben, um Kindern das Schulmaterial zu bezahlen, die das sonst sich jetzt überhaupt nicht leisten können? Und das Nahverkehrsticket muss auch kostenlos sein, sodass Kinder von einem Bezirk auch in den anderen Bezirk fahren können, um weiterführende Schulen zu besuchen, aber auf jeden Fall auch an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. Ein Kind, das heute von Hartz IV lebt, kann nicht in den Zoo gehen, es kann nicht ins Kino gehen, es kann nicht ins Theater gehen, es kann nicht an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen, weil eben dafür gar kein Satz festgelegt worden ist.
Genau, und das meine ich, das hatte ich jetzt gerade mit meiner Frage gemeint. Was muss passieren, damit Familien einfach auch wieder zusammen Dinge unternehmen können? Denn es ist ja ein Kreislauf. Natürlich, selbstverständlich ist Armut auch Beziehungsarmut, eben Mangel an Liebe, all das, was Sie gesagt haben. Bloß natürlich, wenn es einfach nicht möglich ist, mal zusammen in den Zoo zu gehen oder mal ins Schwimmbad zu gehen, da stellt sich doch auch eine ganz tiefe Resignation ein. Was muss denn passieren, damit den Familien einfach solche normalerweise selbstverständlichen Dinge wieder ermöglicht werden? Was müsste passieren?
Wenn wir als Staat oder als Gesellschaft das wichtig nehmen, dass wir Kinder haben und auf jeden Fall, dass wir Familien haben, dann werden wir alles unternehmen, dass wir eine Familienförderung schaffen, die sozusagen den Eltern mit den Kindern die Möglichkeit gibt, gemeinsam an Dingen teilzunehmen. Das ist allerdings sehr schwierig. Wir haben ja immer wieder Veranstaltungen für unsere Kinder, wo wir auch mal die Eltern mitnehmen. Zum Beispiel waren wir vor 2 Jahren bei Disney on Ice in Berlin. Das ist eine schöne Eisrevue, wo dann eben irgendwelche Disney-Figuren auftreten und dann Schlittschuh laufen. Und es ist wirklich schön. Und wir haben dann auch Eltern mit Kindern dabei gehabt. Die waren ganz glücklich, mal mit ihren Kindern gemeinsam was machen zu können. Und hinterher standen den Eltern die Tränen in den Augen. Die haben gesagt, wir haben sowas Schönes noch nie erlebt. Und das müsste nicht die Arche tun, sondern solche Dinge müsste eigentlich auch der Staat mehr fördern, dass Eltern mit Kindern, gerade auch Eltern mit mehreren Kindern, die sowieso mehr Geld ausgeben müssen, dass die eben bessere Vorzüge haben.
Sie haben auch ein Buch geschrieben, Herr Sigelkur, das heißt Deutschlands vergessene Kinder, Hoffnungsgeschichten aus der Arche, in dem Sie auch sehr eindrucksvoll eben Einzelschicksale beschreiben. Und Sie haben da von einer Familie geschrieben, eine 8-köpfige Familie, die einfach keinen Tisch hatte, um den sie sich gemeinsam setzen konnte. Und Sie haben dann dafür gesorgt, dass der Familie ein Tisch mit 8 Stühlen zur Verfügung gestellt wird. Und das Familienleben, so haben Sie auch geschrieben, natürlich haben sich nicht sämtliche Probleme gelöst, aber die Familie hat eben angefangen, mal gemeinsam zu essen oder mal sich gemeinsam um den Tisch zu setzen und ein Spiel gemeinsam zu spielen. Und ist es nicht auch genau das, was die Diskussion über Kinderarmut und deren Lösungsansätze vermissen lässt, dass eigentlich es immer nur um Ganztagsbetreuung geht, Kinder möglichst lange von den Eltern wegzuholen, aber dass im Gegenzug nicht genug getan wird, um die Beziehung zwischen Eltern und Kindern wieder zu stabilisieren und zu fördern?
Das war eines der Gründe, warum ich das Buch Deutschlands vergessene Kinder geschrieben habe, dass wir nämlich im Moment das Gefühl haben müssen, man nimmt den Kindern die Eltern weg, man nimmt den Eltern die Kinder weg, man tut sie in sogenannte Ganztagsschulen, um sozusagen die Kinder zu fördern, aber die Eltern auf der Strecke zu lassen. Das funktioniert nicht alleine. Wir brauchen nicht nur in unserer Gesellschaft starke Kinder, wir brauchen auch starke Eltern. Und da muss man immer beides sehen. Wenn wir die Eltern unterstützen und die Kinder unterstützen, dann schaffen wir uns auch eine wichtige Säule in unserer Gesellschaft wieder. Und dieser Tisch ist nur ein Beispiel für viele andere Beispiele. Eltern haben ja häufig das Defizit, dass sie manchmal auch gar nicht mehr wissen, was sie mit ihren Kindern anfangen können. Der Kommunikator in der Familie ist nicht mehr die Mutter oder der Vater, sondern der Fernseher. Und da braucht es einfach auch Unterstützung, die Eltern sozusagen fördern, die Eltern unterstützen in der Erziehung ihrer Kinder. Aber wenn Eltern immer das Gefühl haben, wir sind alleingelassen und es wird zwar viel überlegt für unsere Kinder, aber wo bleiben letztendlich wir, dann wird es schwierig.
Können Sie so nett sein, Pfarrer Sigelkur, einfach noch so 2, 3 persönliche Beispiele aus der Arche zu erzählen, die Ihnen vielleicht ganz besonders nahe gegangen sind? Ganz kurz nur.
Also es gibt viele Geschichten, die mir sehr nahe gehen. Eine Geschichte, die sich immer wiederholt, die auch in meinem Buch steht, ist die Geschichte von einem 6-jährigen Mädchen. Das war ziemlich am Anfang unserer Zeit, wo ich auf die Spielplätze gegangen bin und mit den Kindern gespielt habe. Ich habe dann Ball gespielt und ein kleines Mädchen hat mich die ganze Zeit beobachtet, die sehr lange alleine auf dem Spielplatz war. Und die Jungs, mit denen ich gespielt hatte, gingen dann nach Hause und sie saß dann nach 18 Uhr noch da, schaute mich an und hatte mitbekommen, dass ich Bernd heiße. Und sie sagte zu mir, Bernd, möchtest du nicht mein Papa sein? Und dann schaute ich sie an und sagte zu ihr, wieso, hast du keinen Papa? Und dann sagte sie, nein, ich habe keinen Papa. Und dann sagte ich, aber du kennst deinen Papa. Nein, ich kenne meinen Papa nicht. Und ich möchte gerne einen Papa haben. Und dann versuchte ich die Sache so ein bisschen zu entzerren und sagte, aber die Mama hat doch einen Freund. Und sie antwortete mir dann etwas sehr Erschreckendes als 6-Jährige. Sie sagte, meine Mama hat keinen Freund. Sie hat nur Männer, mit denen sie ins Bett geht. Und im Grunde ihres Herzens hat dieses Mädchen sich einen Vater gewünscht, jemand, der ansprechbar für sie ist, jemand, der nachhaltig für sie da ist. Und ich habe dieses Mädchen viele Jahre in unserer Einrichtung gehabt und sie war immer sehr anhänglich, sehr liebesbedürftig. Sie hat eben wirklich Beziehung gesucht. Das ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte, auch in dem Buch, das ich geschrieben habe. Aber es ist das, was ich immer wieder findet in unserer Arbeit. Es kommen immer wieder Kinder und fragen, möchtest du mein Vater sein, möchtest du meine Schwester sein, möchtest du meine Mutter sein, was unsere Mitarbeiter oft zu hören bekommen, weil die Kinder natürlich in erster Linie Beziehungen brauchen. Und eine andere Sache, es kam vor einigen Jahren eine Mutter zu uns, die von ihrem Mann verlassen worden ist und der ist untergetaucht, hat sie mit 80.000 Euro Schulden sitzen lassen und die Gläubiger sind dann alle auf sie losgegangen und wollten dann das Geld von ihr und da sie nicht Konkurs anmelden konnte, musste ihr Geld von einem Rechtsanwalt verwaltet werden. Sie kam dann mit ihren Kindern in die Arche, hatte pro Woche für 5 Kinder und sich 70 Euro zur Verfügung und das reichte für nichts aus und sie bat dann um Hilfe und wir haben sie dann unterstützt, also nicht mit Geld, aber zumindest wir haben ihre Wohnung renoviert. Sie hat eine Küche gehabt, das war wirklich ein Loch, da konnte man gar nichts richtig drin finden. Das haben wir renoviert, wir haben den Kindern Gardinen an die Fenster gehängt, wir haben Betten aufgestellt, weil ja eben die Hartz-IV-Sätze auch das nicht zulassen, dass man letztendlich Betten kauft. Und wir haben die Familie so weit gefördert, dass die Mutter heute in unserer Einrichtung eine wichtige Säule geworden ist, die jetzt anderen Menschen hilft. Und wir haben nicht nur ihren Kindern geholfen, sondern wir haben auch sie zu einer stabilen Persönlichkeit gemacht.
Solche Geschichten können Sie bestimmt viele erzählen. Eine ganz anrührende fand ich noch, die auch in Ihrem Buch sehr schön beschrieben ist. Ein 3-jähriger Junge, der alleine mit der Straßenbahn zu Ihnen gefahren ist. Ist das denn nicht ein Einzelfall? Mit 3 Jahren, da wissen die meisten Kinder noch nicht mal ihre Adresse auswendig.
Ja, die Adresse wissen sie nicht und häufig wissen nicht mal Kinder in der 5. Klasse, wie eigentlich ihre Schule heißt. Aber es ist schon so, dass viele der Kinder, unserer Kinder, die zu uns kommen, natürlich viel zu früh selbstständig sind. Wir kümmern uns ja auch um verwahrloste Kinder, die allerdings eher Überlebenskämpfer sind, die sich ihren Weg auch suchen zu uns. Und sei es, dass sie mit 3 Jahren alleine mit der Straßenbahn zu uns fahren, sei es, dass sie in der Tür stehen und sagen, ich habe gehört, ich kann hier essen, mir knurrt der Magen und dann nehmen sie sich 5-mal nach, weil sie unwahrscheinlich viel Hunger haben. Also unsere Kinder sind häufig viel zu schnell selbstständig, weil sie eben ansonsten auf der Strecke bleiben. In Deutschland sterben ja jede Woche 4 Kinder an den Folgen, 2 Kinder an den Folgen von Verwahrlosung. Und wir sind sozusagen ein Schutz gegen Verwahrlosung, weil wir die Kinder so nehmen, wie sie sind, ohne nachzufragen, was ist dein Hintergrund.
Deutschlands vergessene Kinder. Die Arche. Mein Name ist Katja Karif und ich bin im Gespräch mit Bernd Segeko, dem Begründer der Arche. Herr Segeko, Sie haben gerade gesagt vor der Musik, Sie nehmen jeden an, wie er ist. Das heißt, wer zu Ihnen kommt, braucht keine Nachweise zu zeigen vom Amt, wie viel Geld er bekommen hat, sondern die Menschen können einfach so zu Ihnen kommen, wie sie sind. Und Sie helfen, Sie haben gerade gesagt, Sie renovieren teilweise auch die Wohnungen der Familien oder leisten ganz praktische Hilfe zu Hause bei den Kindern. Kann man nicht auch sagen, ja, die Eltern sind ja selber schuld, dass sie in so eine Situation geraten und wenn man ihnen jetzt auch noch hilft, dann werden sie jetzt auch noch für ihre Faulheit belohnt?
Nein, das ist nicht so. Wir haben häufig das Problem, dass Eltern eben alleine sind, dass sie wenig Unterstützung haben und dass sie dann häufig für sich die Perspektive verlieren und damit auch die Perspektive für ihre Kinder. Und wenn es dann Menschen gibt, an denen sie sehen, dass sie sich wieder in sie investieren, indem zum Beispiel ein Kinderzimmer renoviert wird und die Infrastruktur für das Kind wiederhergestellt wird, bekommen die Eltern häufig auch neuen Antrieb, wieder was zu unternehmen. Wir haben einmal eine total verwahrloste, herunterkommende Wohnung gesehen, wo die Mutter einfach absolut überfordert war, eine alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern, die ist einfach hinten und vorne nicht mehr klargekommen, die war dann auch noch gehbehindert und es war richtig schwierig für sie. Und dann haben einige unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter über 4 Wochen lang ihre Wohnung renoviert und es geht ihr jetzt wieder richtig gut, sie ist richtig glücklich, sie kann sich wieder um ihre Kinder kümmern, sie sieht wieder Licht am Ende des Tunnels. und sie ist dadurch viel motivierter. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir solche Dinge tun.
Das, was Sie erzählen, Pfarrer Segekur, steht im krassen Gegensatz zu dem, was man sonst in den Medien präsentiert bekommt. Gerade gestern lief zum Beispiel wieder ein Beitrag zum Thema Kinderarmut, wo auch eine Familie skizziert wurde, wo dann halt mit Hilfe von Staatsgeldern oder was weiß ich woher ein Schreibtisch organisiert wurde und wo dann halt eben gleich wieder gezeigt wurde, dass er eine Woche später von den Kindern kaputtgeschlagen worden ist. Solche Beispiele sieht man häufig im Fernsehen. Es wird einem eigentlich suggeriert, es hat überhaupt keinen Sinn, sich für solche Familien einzusetzen. Es ist einfach Hopfen und Malz verloren. Das steht, wie gesagt, ganz im Gegensatz zu den Aussagen und offensichtlich auch zu den Erfahrungen, die Sie mit solchen Familien machen.
Ich glaube, dass der Unterschied ist, den wir machen. Wir lassen jetzt nicht es zu, dass wir für eine Familie einen Schreibtisch kaufen, den stellen wir dann hin und dann sind wir wieder weg. Sondern wir knüpfen natürlich auch das, was wir tun, an eine Bedingung. Wenn wir eine Wohnung renovieren, wenn wir eine Waschmaschine hinstellen oder ein Kinderbett, dann muss die Familie auch es akzeptieren, dass wir anschließend uns auch um die Familie kümmern. Das heißt, dass wir regelmäßig besuchen, dass wir die Kinder auch eventuell abholen, in unsere Einrichtung bringen, dass einfach auch die Familie betreut wird. Wir lassen die Familie nicht allein, weil wir wissen, wie schwierig das ist, dann auch für Kinder, die vorher, sag ich mal, nur im Müllhaufen gewohnt haben, dann mit neuen Dingen umzugehen. Die werden sie genauso wieder behandeln wie vorher. Das müssen sie lernen, das ist ein Prozess. Und so wie in jeder Schule braucht es einen Lehrer dafür. Und da sehen wir uns nicht als Lehrer, sondern als Unterstützer. Viele Menschen haben ja auch nicht gelernt zu erziehen. Die wissen gar nicht, wie man richtig mit seinen Kindern umgeht. Und da braucht man keine Supernanny, sondern da brauchen wir unsere Mitarbeiter letztendlich, die die Eltern unterstützen, die die Eltern stärken und die Kinder fördern.
Wir haben jetzt einen Hörer in der Leitung, Herr Segekur, nämlich Herrn Jung aus Limburg. Grüß Gott, Herr Jung.
Grüß Gott. Ich zu dieser ganzen Problematik möchte ich einen Beitrag dazu bringen, einen aktuellen Fall meiner Frau, die ist Erzieherin in einem Kindergarten. Und da ist in der Nachbargemeinde hier im ländlichen Bereich eine Sinti-Roma-Familie, die Kinder, obwohl der Kindergartenplatz zur Verfügung steht, nicht in den Kindergarten bringt. Grundsätzlich nicht. Und jetzt sollte das Kind in die Grundschule eingeschult werden, da hat der Grundschullehrer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, das Kind war ja noch kein einziges Mal im Kindergarten und das ist sowas von wichtig. Und da wurde dem Kind schon von den Eltern her der Lebensweg verbaut, weil was für die Grundschule, die hat gesagt, das ist ein Sonderschulfall und so weiter und so weiter. Sie kennen den Weg vielleicht. Aber jetzt der Hintergrund, warum das Kind nicht in diese Schule kam, war der, nach Nachfrage des Kindergartens hatte sich herausgestellt, dass die Familie entweder nicht in der Lage war oder nicht willens war, beim Sozialamt einen Antrag zu stellen, zwecks Übernahme der Kosten des Kindergartens. Die hätten ja für die Kinder überhaupt nicht zu zahlen brauchen, aber die Eltern entweder waren sie nicht in der Lage oder wollten nicht diesen Antrag stellen, weil sie sich vielleicht geschämt haben oder wir wissen es also nicht. Also meine Frau weiß es zumindest nicht. Und daran scheiterte es praktisch, dass das Kind nicht in den Kindergarten kam. Nur kam das halt jetzt recht spät raus. Und deswegen würde ich es befürworten, wenn, sagen wir mal, ab dem 3. oder 4. Lebensjahr nicht eine Schulpflicht, sondern eine Kindergartenpflicht eingeführt würde, wo die Kinder verpflichtet werden, wie in der Schule, in den Kindergarten zu gehen, um dort eine Förderung zu erhalten. Weil dann würde nämlich auch der Staat sagen, hier, hör mal, dein Kind ist 4 Jahre, warum geht es nicht in den Kindergarten? Dann würde schon dafür gesorgt.
Dankeschön, Herr Jung. Ja. Danke. Ja, ich glaube, okay.
Wir haben den Kern
verstanden. Vielen Dank.
Danke
sehr. Herr Segekur, bitteschön.
Ja, also wir erleben das natürlich in unserer Einrichtung ganz häufig. Wir haben sehr viele Eltern, die ihre Kinder nicht in den Kindergarten schicken, obwohl das letzte Kindergartenjahr, also vor der Schule, ist frei in Berlin. Das muss man auch nicht bezahlen. Und wir haben häufig festgestellt, dass es daran liegt, dass die Eltern einfach auf der einen Seite Angst haben vor den Ämtern. Das heißt, sie haben Angst auch vor dem Kindergarten, dass Defizite an ihren Kindern festgestellt werden, dass das Jugendamt eingeschaltet wird. Und da sieht man nicht das Jugendamt als eine Hilfsorganisation an, sondern eher als ein Kontrollorgan. Und viele Eltern haben einfach Angst davor, wenn man etwas an meinem Kind sieht, dann wird mir das Kind weggenommen. Und da bedarf es natürlich sehr viel Aufklärungsarbeit. Wir versuchen auch, keinen Kindergartenersatz zu schaffen, sondern wir versuchen, unsere Eltern zu ermutigen, die Kinder doch in den Kindergarten zu schicken. Wobei man auch sagen muss, mit dieser Verpflichtung, dass man Eltern verpflichtet, ihre Kinder in den Kindergarten zu schicken, ist auch ein sehr heikles Thema. Meine eigenen Kinder waren auch nie im Kindergarten, weil ich gesagt habe, die beste Erziehung findet zu Hause statt und die waren gut vorbereitet auf die Schule. Die Sache ist natürlich so, dass es nicht bei allen Eltern so gewährleistet, und so ein pauschal zu sagen, wir müssen jetzt alle Kinder eine Pflicht für den Kindergarten geben mit 4 Jahren, ist nicht immer ganz einfach umsetzbar.
Zumal ich auch sagen möchte, so einfach gestaltet sich das ja auch nicht mit dem Kindergartenplatz. Denn Eltern, die nicht arbeiten, deren Kinder kommen häufig überhaupt gar nicht richtig in den Kindergarten. Also es ist nicht so, dass jeder, der zu Hause sitzt und arbeitslos ist, sein Kind in den Kindergarten schicken kann, sondern ich weiß es aus eigener Erfahrung, mein Kind ist auch im Kindergarten, wie sehr ich darum jede Stunde, die er da sein darf, kämpfen musste.
Das ist vollkommen klar.
Also es ist nicht so, dass arbeitslose Eltern ihre Kinder in den Kindergarten schicken können. Das wird in Berlin nicht bewilligt, das weiß ich. Also, und das wird in Limburg, nehme ich an, auch nicht anders sein. Gehe ich jetzt mal von aus, weiß ich nicht. Hier jedenfalls ist es so, arbeitslose Eltern können ihre Kinder in der Regel nicht in den Kindergarten schicken. Wir haben noch eine weitere Hörerin in der Leitung. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Neusl, ich hatte eine Frage an Herrn Siegelko, ob der Ansatz für die Aache arbeitet in allen Städten gleich ist. Also in München ist es ziemlich neu, da habe ich auch gehört, ob sich überall dasselbe Bild ergibt oder ob da doch regionale Unterschiede ist von dem, was die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen leisten. Das ist einfach meine Frage. Danke.
Dankeschön.
Dankeschön. Also die Antwort ist relativ einfach. Natürlich müssen wir regional unterschiedlich arbeiten. Wir haben zum Beispiel im Gegensatz zu unserer Haupteinrichtung in Berlin, wo wir nur 3% ausländische Kinder haben, haben wir in München fast 95% ausländische Kinder. Da müssen wir natürlich anders arbeiten, wobei wir unseren Mitarbeitern ein Gerüst mitgeben. Das heißt, wir haben kostenloses Essen, kostenlose Nachhilfe, wir haben eine Kinderparty, wir haben bestimmte Rahmen. Dinge, aber das Fleisch an dieses Gerüst bringen die Mitarbeiter vor Ort selber in der Situation. Und so sind alle 4 Archen, arbeiten auch recht individuell in ihren Bezirk hinein, wo sie gerade sind. Aber wie gesagt, so die Struktur ist die gleiche.
Herr Siegelko, ich möchte noch fragen, der Glaube, der hat Sie ja dazu bewogen, diese Arche überhaupt ins Leben zu rufen. Und Sie haben gerade gesagt, spielt auch in ihrem täglichen Arbeiten eine Rolle. Die Menschen, die zur Arche kommen, sind meistens nicht aus christlichen Häusern, weil eben im Ostteil der Stadt ja bekanntlich eben der christliche Glaube so nicht vermittelt worden ist wie im Westen, wobei auch im Westen die Menschen nicht mehr so viel mit dem Glauben, viele nicht mehr so viel mit dem Glauben am Hut haben. Aber wie wird denn das eigentlich aufgenommen von den Eltern? Erhalten Sie die Vorwürfe, ja, Sie wollen da unsere Kinder zu Christen erziehen und das wollen wir alles nicht? Oder besteht denn doch eine Offenheit und spüren die Menschen einfach die Liebe, die dahinter steht?
Also in allen 4 Einrichtungen haben wir eigentlich keine Kinder mit christlichem Hintergrund. Weder in Hamburg noch in München noch in Berlin. Also wir haben fast 95% Kinder, die zu uns kommen, die mit dem christlichen Glauben wenig anzufangen wissen. Allerdings ist es in unserer Gesellschaft natürlich so, wir versuchen in der Pädagogik unseren Kindern einen Wust von Zeug hinzuwerfen und sie sollen sich das Beste daraus suchen. Das wollen Kinder aber nicht. Kinder wollen klare Grenzen, sie wollen Leitlinien, sie wollen ein authentisches Gegenüber. Und wir versuchen unseren Glauben authentisch zu leben. Wir versuchen nicht nur darüber zu reden, das machen wir auch nur sehr begrenzt in 2-3 Veranstaltungen. Alles ist dabei frei, das heißt, man muss daran nicht teilnehmen. Aber wir versuchen natürlich den Kindern auch bestimmte Werte zu vermitteln, wie Nächstenliebe, wie Gemeinschaft, wie ja einfach Werte, die die Bibel uns gibt und natürlich auch den Glauben. Und auch wenn Kinder in unsere Einrichtung kommen, die im ersten Moment sagen, was ihr glaubt an Gott oder wer ist der Mann am Kreuz, setzen sich sehr schnell damit auseinander, weil sie merken, es gibt auch eine Hoffnung, die dann noch da ist, wenn die Arche Feierabend hat. Und wir können uns vielleicht auch an einen Gott wenden, den wir heute noch nicht kennen. Und wir missionieren keine Kinder, sondern wir versuchen ihnen ein Lebensbild vorzuleben, mit dem wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben.
Wie schöpfen Sie denn eigentlich Kraft für Ihre Arbeit? Klar, aus dem Glauben heraus, aber können Sie da vielleicht ganz konkret sagen, wo Sie das Gefühl haben, ja, hier hat jetzt Gott seine Hand im Spiel gehabt, sozusagen?
Also wenn Sie sich die Geschichte der Arche anschauen, dann schaut jeder drauf und sagt, das können keine Menschen gemacht haben, da muss mehr dahinter stecken. Und da sehen wir schon alleine in der Gründung und in dem, was wir jeden Tag erleben, dass Gott seine Hand im Spiel hat. Für mich persönlich ist jedes Kind, das zu uns kommt, wird von vielen abgestempelt als ein hoffnungsloser Fall. Und wir haben wirklich sehr viele Kinder, da kann man sich kaum vorstellen, dass es etwas Krasseres geben könnte. Aber wenn ich dann häufig die Veränderung an Kindern sehe, wie sie Hoffnung schöpfen, wie sie aufblühen, weil es Menschen gibt, die sie lieben, Kinder, die vorher nur geweint haben und oder verhaltensauffällig waren. Wir hatten ein Kind vor kurzem, die war ein Dreivierteljahr in unserer Einrichtung, die hat sich immer verkrochen und versteckt, wenn sie irgendeinen Erwachsenen gesehen hat. Und nach 8 Monaten saß sie dann auf meinem Schoß und sie nahm mich in den Arm und sie merkte einfach, dass da Liebe ist, nicht nur menschliche Liebe, sondern auch göttliche Liebe. Und seitdem tankt dieses Mädchen auf und es geht ihr gut und sie ist glücklich. Und das zeigt mir eigentlich, dass es einen Gott gibt, der nicht nur die Kinder liebt, sondern die Menschen.
Ein ganz wesentliches Merkmal, was Sie sagen, ist ja eben, dass Sie den Kindern Liebe geben wollen. Liebe und Beziehung, zuhören. Ist das auch das, was eben über die normale, sage ich mal, Sozialarbeit hinausgeht? Weil spätestens beim Körperkontakt zwischen Betreuten und Betreuern hört ja eigentlich, sage ich mal, die professionelle Betreuung auf.
Es muss aber auch eine professionelle Nähe geben. Das heißt, wir können nicht akzeptieren, dass Kinder ohne Emotionen aufwachsen. Wenn heute Kinder in unsere Einrichtung kommen, zu 100% und auch Jugendliche, selbst 2 Meter lange, breite Kerle, nehmen unsere Mitarbeiter in den Arm und begrüßen sie, weil sie genießen, dass es Menschen gibt, die ihnen auch diese kurze 2 Sekunden oder 5 Sekunden körperliche Nähe geben. Da muss man natürlich auch eine professionelle Distanz zu haben oder da muss man natürlich aufpassen, dass das nicht negativ ankommt. Aber wir haben dieses Prinzip, dass wir es erlauben, dass Kinder uns in den Arm nehmen und dadurch sich auch glücklich schätzen. Das muss man natürlich immer wieder auch auswerten und mit den Mitarbeitern drüber reden. Aber den Kindern das zu entziehen, nur weil man in der Sozialpädagogik an manchen Stellen sagt, das gehört sich nicht, das ist Unsinn, weil heute reden auch viele Lehrer davon, dass viele Kinder, die Emotionen brauchen, sogar den Lehrer in den Arm nehmen und das ist auch legitim. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht mit pädophilen Mitarbeitern arbeitet. Da muss man sich als Einrichtung natürlich schützen. Aber auf der anderen Seite soll man allen Menschen Liebe verwehren, die sonst keine Liebe bekommen?
Ich habe deshalb so provokativ gefragt, weil das vielleicht auch ein Geheimnis eben Ihrer Einrichtung ist, dass Sie eben diese Grenze, sage ich mal, der wirklichen Nähe zum Menschen eben anders setzen.
Auf jeden Fall. Ich meine, aber wir erleben ja jeden Tag solche hoffnungslosen Fälle von Kindern, die zu uns kommen und sagen, ich habe nichts mehr vom Leben zu erwarten. Und das sind kleine Kinder, 8, 9 Jahre, die kein Selbstwertgefühl haben, die sich auf den Boden schmeißen und sagen, ich kann nichts, ich bin nichts, ich werde nie etwas werden. Und wer wird diese Kinder aufbauen? Wer wird den Unterschied in ihrem Leben machen? Wer wird sie zu gesellschaftsfähigen Menschen erziehen? Doch nur die, die ein Herz und Liebe für sie haben und nicht der Druck der Öffentlichkeit oder der Druck der Gesellschaft. Sie brauchen etwas anderes als sozialpädagogische Konzepte und sie brauchen auch keine Dienstleistung, die über sie ergeht, sondern sie brauchen Beziehungspartner.
Herr Siegelko, bestimmt fühlen sich viele Hörerinnen und Hörer sehr angesprochen von der Arche und viele Menschen möchten auch gerne helfen. Wie kann man denn die Arche unterstützen?
Also, ich sag mal so, Christen können für die Arche beten. Das ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt, weil auch unsere Mitarbeiter brauchen Kraft und die muss von irgendwo kommen und wir glauben an die Kraft eines lebendigen Gottes. Also kann man für uns beten, das ist das eine. Natürlich kann man uns auch finanziell unterstützen, denn ich sagte eingangs schon, dass unsere Arbeit auch ein Überlebenskampf ist. Wir haben jedes Jahr neue Kinder. Wir müssen im nächsten Jahr 3 neue Archen in Deutschland eröffnen. Wir könnten allerdings noch viel mehr eröffnen, wenn wir die finanziellen Möglichkeiten hätten. Man kann das Buch kaufen von mir zum Beispiel, um mal zu lesen, was ist wirklich los. Da stecken ja hinter Kinderarmut viele Geschichten. Dieses Buch unterstützt auch die Arche finanziell. Aber was jeder Einzelne machen kann, er kann mit offenen Augen durch seine Nachbarschaft laufen und mal gucken, was da los ist. Viele Kinder brauchen einfach nur mal ein gutes Wort. Manche Kinder brauchen einfach jemanden, der mit ihnen die Hausaufgaben macht, weil vielleicht zu Hause niemand da ist, der es tut. Und wir brauchen immer wieder auch ehrenamtliche Mitarbeiter. So kann man uns unterstützen. Oder auch durch gut erhaltene Kinderkleidung, die wir auch annehmen. Nicht in Massen, aber in Maßen.
Vielen Dank, Herr Siegelko. Ich hoffe, der Kern der Arche ist ganz deutlich herausgekommen heute in unserer Sendung. Ich möchte Ihnen jetzt noch die Gelegenheit geben, vielleicht ein Schlussplädoyer zu halten von 1-2 Minuten, wo Sie wirklich nochmal sagen können, was Ihnen ganz besonders am Herzen liegt.
Also wichtig ist mir, dass wir als Volk nicht denken, wenn wir das Wort Kinderarmut hören, dass da stecken alkoholisierte Eltern hinter, die das Geld der Kinder vertrinken und verrauchen. Denn wenn wir in Deutschland Eltern hätten von 2,6 Millionen Kindern, die Alkoholiker wären, dann hätten wir ein viel größeres Problem. Ich glaube, dass die Sensibilität einfach zunehmen muss und dass uns klar sein muss, dass Kinder hinter jedem Kind eine Geschichte steckt. Und ich erzähle zum Schluss eine Geschichte eines Kindes, das mich sehr bewegt hat. Ein 14-jähriger Junge, der in unsere Einrichtung kam, sehr verhaltensauffällig, alles kaputtgeschlagen hatte, weder schreiben noch lesen konnte, musste als 6-Jähriger erleben, wie seine Mutter von seinem Vater mit Benzin übergossen worden ist und angezündet worden ist. Und dieser Junge hatte dadurch natürlich einen psychischen Schaden. Sein großes Problem war einfach, er kam mit der Welt nicht mehr klar. Wir haben dann in diesen Jungen investiert, haben mit ihm Hoffnungsgeschichten aus der Bibel gelesen. Dafür hat sich der Junge so interessiert, dass er selber lesen lernen wollte. Heute ist er 21 Jahre, 7 Jahre später. Heute macht er sein Abitur. Es lohnt sich, in Menschen zu investieren.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Pastor Siegelko, und wünsche Ihnen ganz Gottes Segen und alles Gute für Ihre weitere Arbeit und ganz viele Menschen, die sich wirklich tatkräftig engagieren. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Anrufen. Weitere Informationen zur Sendung erhalten Sie wie immer bei unserem Hörerservice mit der Telefonnummer 0700 75 25 75 25 für 12,4 Cent aus dem deutschen Festnetz. Einen Mitschnitt der Sendung erhalten Sie bei unserem CD-Dienst Postfach 1165 in 87501 Immenstadt, Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Und beim Bestellen einer Sendung bitte immer den Tag, die Reihe und das Thema mit angeben. Es verabschiedet sich von Ihnen Katja Karif aus Berlin.